Hallo Freunde, seid ihr bereit für einen kleinen Bali-Talk?
Auf jeden Fall.
Dann legen wir direkt mal los, oder?
Tag für Tag derselbe Ablauf, jeden Morgen der gleiche Schreibtisch, immer dieselben Aufgaben erledigen. Und erst aus dem Büro, wenn die Sonne schon untergegangen ist, klingt langweilig, oder? Es gibt wohl kaum jemanden, der nicht hin und wieder von einem völlig anderen Arbeitsleben träumt. Warum nicht seinen Arbeitsplatz von Deutschland an einen schöneren Ort mit Sonne, Strand und Palmen verlagern? Wie wäre es da zum Beispiel mit Bali? Es gibt immer mehr Menschen, die sich genau diesen Traum erfüllen. Sie nennen sich digitale Nomaden, sie reisen von Ort zu Ort, ihr Büro im Handgepäck. Ob diese Lebensweise so paradiesisch ist, wie sie scheint, oder ob es auch Schattenseiten gibt, die beispielsweise lokale Infrastruktur und Wirtschaft betreffen, ist eine Frage, mit der wir uns heute in diesem Podcast beschäftigen wollen. Wir, das sind
Lisa,
Karen
und Randi von der TU Dortmund.
Also vielleicht einmal kurz zur Erklärung für die von euch, die mit dem Begriff digitale Nomaden gerade noch nicht ganz so viel anfangen können. Digitale Nomaden sind meist Unternehmer oder auch Freelancer, die für verschiedene Kunden und Projekte arbeiten und ihre Arbeitszeit und ihren Arbeitsort selbst bestimmen können. Sie arbeiten meist in Berufsfeldern wie zum Beispiel Grafikdesign, Fotografie oder auch Programmierung, wo sie ihre Kunden dann in der Regel einfach ausschließlich online bedienen, was sie dementsprechend dann ortsunabhängig macht. Das heißt, sie haben meist keinen festen Wohnsitz, sondern können diesen dann einfach frei wählen. Anforderungen an die Ausstattung spielen daher eher weniger eine Rolle, da sie meist nicht mehr benötigen als einen Laptop und eine stabile Internetverbindung. Daher richtet sich die Ortsauswahl auch eher nach Kriterien wie zum Beispiel niedrigen Lebenshaltungskosten, einem angenehmen Klima und einer sympathischen und vielfältigen Gesellschaft. Jetzt nochmal vielleicht ein paar allgemeine Facts. Weltweit gibt es mittlerweile ungefähr 35 Millionen digitale Nomaden. Die beliebteste Region dabei ist Südostasien und da vor allem die Insel Bali, die ja, wie ihr wahrscheinlich alle schon wisst, zum Inselstaat Indonesien gehört. Und sie ist mittlerweile Arbeitsort von mehr als 3000 digitalen Nomaden.
Danke für deine Einleitung. Und ja, vielleicht stellt sich gerade der ein oder andere von euch die Frage, wäre das nicht auch was für mich? Und um die zu beantworten, fangen wir mal mit den Basics an. Was brauche ich eigentlich, um als digitaler Nomade auf Bali zu arbeiten? Neben Laptop und Sonnenbrille ist die Antwort ein Visum. Mit diesem lässt es sich nämlich bis zu 6 Monaten steuerfrei auf Bali leben und arbeiten. Ich finde, das klingt ja schon ziemlich gut. Aber um das Ganze in Zukunft noch attraktiver zu gestalten, hat die indonesische Regierung 2021 Pläne für ein erweitertes Visum vorgestellt. Das soll 5 Jahre Aufenthalt ohne Besteuerung auf Einkommen aus dem Ausland erlauben und nennt sich Bali Digital Nomad Visa. Leider müssen wir euch aber enttäuschen. Bisher ist dies leider noch nicht erhältlich und es gibt auch keine aktuellen Informationen darüber, wann sich das ändern könnte.
Eine gute Nachricht haben wir dann aber doch für euch und zwar sind die Lebenshaltungskosten auf Bali geringer als hier bei uns.
Das stimmt. Wenn ihr etwas sparsamer unterwegs seid, könnt ihr mit rund 500 Euro pro Person pro Monat rechnen. Und falls ihr doch ein bisschen mehr Luxus genießen wollt und den ein oder anderen größeren Ausflug einplant, dann rechnet mal lieber mit 800 bis 1000 Euro. Allein eine günstige Villa gibt es schon für 190 bis 750 Euro Miete im Monat. Da kann man hier in Deutschland nur von träumen. Das Einleben wird einem generell sehr einfach gemacht. Mit einem sogenannten Soft Landing Paket für 1400 Dollar gibt es eigentlich alles, was man sich als digitaler Nomade vorstellen kann. Dazu zählt eine SIM-Karte, ein Mietmotorroller und ein Angebot an verschiedenen Wohnungen.
Das klingt ja erstmal nach einem ziemlich günstigen Leben, aber wie sieht's da eigentlich mit digitaler Infrastruktur aus? Das interessiert unsere Hörer vermutlich noch mehr.
Das glaube ich auch. Ich fange mal mit dem Wichtigsten an, dem Internet. Das hat sich vor allem in den Orten, die auch als die Hotspots der digitalen Nomaden auf Bali bekannt sind, wie Ubud oder Kangoo, in den letzten Jahren enorm verbessert. Zwar ist das WLAN nicht in jedem Café und Hostel wirklich schnell und zuverlässig, aber gerade in den neu erbauten Häusern ist eine Glasfaserverbindung mittlerweile Standard. Dazu zählen auch die Coworking Spaces, die oft mit ihrem schnellen Internet werben.
Ja, von dem habe ich auch schon mal gelesen. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern ja mal einen kurzen Einblick geben, was sie von einem Coworking Space so erwarten können.
Ja, gerne. Also, ich hatte erstmal damit angefangen, ein bisschen auf Google Maps zu suchen, um herauszufinden, wie viele klassische Coworking Spaces es eigentlich auf Bali gibt. Und ihr könnt ja mal kurz selbst mitraten. Und sonst gebe ich die Frage an Karen und Annie weiter. Was glaubt ihr denn, wie viele es gibt?
Boah, das ist eine gute Frage. Vielleicht 20 so ungefähr?
Ja, knapp. Also ich habe insgesamt 18 Coworking Spaces gefunden und 3 davon waren das sogenannte Outpost. Das ist auch gleichzeitig mit das bekannteste. Ein besonders beliebter Standort ist der in Kangoo, nur 10 Gehminuten vom Strand entfernt. Dort gibt es einen Pool mit Garten, Sonnenliegen und Massagemöglichkeiten. Was will man mehr? Allein deshalb ist es bestimmt nicht ohne Grund eines der beliebtesten und oft überfüllt. Also ich würde da gerade auch lieber aufnehmen als hier.
Na, ob man bei dem Angebot dann wirklich zum Arbeiten kommt, weiß ich ja jetzt auch nicht.
Ja, also neben dem ganzen Komfort gibt es, wie eben schon angesprochen, natürlich auch schnelles und zuverlässiges Internet, was sonst auf der Insel nicht selbstverständlich ist. Zudem gibt es vielfältige Arbeitsbereiche, darunter Innen- und Außenarbeitsplätze, Stehtische, Telefonkabinen, Podcasträume, das wäre ja was für uns.
Genau.
Und Meetingräume. Abends finden regelmäßige soziale und Networking-Veranstaltungen statt, darunter Live-Musik, Barbecues, Tanzkurse, Filmabende, Vorträge und Workshop. Also alles, um neue Leute kennenzulernen und nicht nur den ganzen Tag im Büro zu sitzen. Ja, und wenn einem das nicht schon genug ist, kann man auch direkt die Co-Living-Option in Anspruch nehmen und muss sich quasi gar nicht mehr von seinem paradiesischen Arbeitsort wegbewegen.
Bestimmt fragt ihr euch jetzt, wie viel sowas kostet. Und zwar gibt es Tagespässe schon für 14 Euro und eine monatliche Mitgliedschaft für ungefähr 170 Euro, die dann für alle 3 Outpost-Standorte gilt. Klingt erstmal sehr günstig, ist aber sogar im Vergleich zu anderen, etwas weniger beliebten Coworking Spaces relativ teuer. Es gibt aber auch etwas günstigere Studentenpakete. Vielleicht wäre das ja sogar was für uns, dann könnten wir unseren Podcast beim nächsten Mal von dort aufnehmen.
Das wäre ja eigentlich ganz cool, oder?
Ne?
Das wäre ein Träumchen.
Also das klingt ja vielleicht jetzt alles zu schön, um wahr zu sein, aber trotz der ganzen Angebote, die extra auf Bali für digitale Nomaden entstehen, wollen wir vielleicht die Schattenseiten, die wir zu Beginn schon kurz angesprochen hatten, nicht vernachlässigen. Wir haben ja gesagt, dass digitale Nomaden ihren Arbeitsort selbst aussuchen können. Aber was ihr jetzt vielleicht beachten solltet, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euren Arbeitsstandort nach Bali zu verlagern, ist die Zeitverschiebung. Vielleicht mal ein kurzes Beispiel. Also wenn ihr in Deutschland um 8 Uhr zur Arbeit ins Büro fahrt, dann ist es auf Bali schon 15 Uhr. Ihr müsst also Arbeitgeber und Kunden finden, mit denen ihr die Arbeitszeiten dann einfach flexibel absprechen könnt.
Was ihr außerdem beachten solltet, ist, dass es nicht überall auf Bali eine gute Internetverbindung gibt. Also klar bauen die da gerade viel aus, aber mit deutschen Standards kann man das trotzdem nicht vergleichen. Das heißt, dass ihr in gewisser Weise schon auf die Coworking Spaces vor Ort angewiesen seid.
Also die Traumvorstellung, sich einfach mit dem Laptop an den nächsten Strand zu setzen, ist in den meisten Fällen dann wohl doch nicht drin?
Nee, leider nicht. Zumindest gibt es in den meisten Locations bisher noch kein zuverlässiges und schnelles Internet, um vernünftig arbeiten zu können. Deswegen ist es eher so, du kannst von überall aus arbeiten, aber ob es dann auch wirklich geht, ist so eine andere Sache.
Und wenn ihr jetzt außerdem noch auf der Suche seid nach einem immer sonnigen Arbeitsplatz, dann hört sich Bali ja erstmal ganz nice an mit so 27 Grad. Wenn ihr allerdings jetzt nicht so Fans von Regenwetter seid, dann ist vielleicht noch ganz gut zu wissen, dass von Oktober bis April Regenzeit auf Bali ist und da kann es dann zusätzlich noch sehr schwül und heiß werden.
Ja, das klingt eher nicht so angenehm, um produktiv zu arbeiten.
Ja, das kann dann bestimmt an einigen Tagen auch mal ein bisschen anstrengender werden.
Was ihr außerdem wissen solltet, ist, dass ihr als digitale Nomaden natürlich Einfluss auf die einheimische Bevölkerung und deren Leben habt. Falls ihr euch jetzt fragt, was wir damit genau meinen, wie schon gesagt, ist Bali ja nicht nur bei digitalen Nomaden sehr beliebt, sondern auch bei normalen Touris. Beide Gruppen sorgen dafür, dass für einheimische Jobs entstehen und die Wirtschaft angekurbelt wird, da sie viel Geld mitbringen. Wobei man sagen muss, dass die digitalen Nomaden im Vergleich schon mehr Geld dalassen, da sie eben länger vor Ort sind.
Trotz allem sind sie aber auch nur Touristen und sorgen mit dafür, dass die Touristenzahlen insgesamt immer weiter ansteigen und die Insel immer voller wird. Nicht so cool. Mittlerweile leben dort nämlich rund 750 Menschen pro Kilo Quadratmeter.
Kilo Quadratmeter. Genau die.
Shit. Mittlerweile leben dort nämlich rund 750 Menschen pro Quadratkilometer. Und wenn man das jetzt mal mit Deutschland vergleicht, sind es da ungefähr 230 Menschen pro Quadratkilometer. Also echt ein deutlicher Unterschied.
Boah, wenn du jetzt so über die Zahlen sprichst, das ist ja schon ein krasser Unterschied, oder? Also da wird es ja langsam schon ein bisschen eng auf Bali.
Ja, absolut. Und das hat natürlich auch erhebliche Auswirkungen auf die örtliche Umwelt, Landschaft und Bevölkerung. Beispielsweise werden Tänze oder religiöse Zeremonien für Touristen zweckentfremdet und so quasi die einheimische Kultur als Attraktion für Touristen vermarktet, wodurch die ursprüngliche Bedeutung verloren gehen kann.
Aber das ist doch eigentlich auch generell so, dass in solchen Regionen relativ viel für Touristen angepasst wird, oder?
Ja, es gibt schon eine starke Verwestlichung, auch zum Beispiel bezogen auf das Essen. Das heißt, man kommt in ein fremdes Land, bekommt aber das gleiche Essen wie zu Hause und kann sich nach der Arbeit wie gewohnt seinen Starbucks-Kaffee abholen, danach ins Fitnessstudio oder feiern gehen, wie man es von zu Hause kennt. Klingt erstmal gar nicht so schlecht, aber dadurch geht natürlich auch die heimische Kultur in gewisser Weise verloren.
Generell sorgt der Tourismus ja nicht nur für die Verdrängung der einheimischen Kultur, sondern auch zu steigenden Lebenshaltungskosten. Um das jetzt vielleicht mal ein bisschen zu veranschaulichen, ein kleines Beispiel. Also ein Gericht in einem lokalen Restaurant kostet so ungefähr zwischen 3 und 5 Euro. Und in touristischen Gebieten, also den Hotspots, kostet ein Gericht mittlerweile schon so 10 bis 12 Euro. Das wirkt jetzt vielleicht für europäische und beziehungsweise deutsche Verhältnisse dann immer noch nicht ganz so extrem teuer.
Und wie schon gesagt, ist eben genau das für viele ein Grund, nach Bali zu gehen. Wenn man aber drüber nachdenkt, dass die Leute vor Ort natürlich viel weniger Geld verdienen als wir hier in Deutschland und sich das einfach nicht mehr leisten können, fragt man sich schon, ob es okay ist, ihnen das Leben einfach schwerer zu machen, nur damit wir es uns dort gut gehen lassen können, oder?
Ja, voll. Auch der Preisanstieg bei den Grundstücken und Immobilien durch steigende Touristenzahlen wird häufig zum Problem für viele Einheimische. In vielen Fällen können die Menschen vor Ort sich den Wohnraum nicht mehr leisten und sind gezwungen, umzuziehen. Ziemlich unfair, finde ich.
Ja, finde ich auch. Und jetzt abgesehen von den direkten Folgen auf die Bevölkerung ist natürlich auch die Umwelt und Landschaft betroffen. Durch die vielen Menschenmassen entsteht ja auf der einen Seite extrem viel Müll. Und ich glaube, von dem Müllproblem haben wir alle schon mal was gehört auf Bali. Das lassen wir vielleicht für heute aber mal lieber außen vor. Ich glaube, das wird den Rahmen ein bisschen sprengen. Und andererseits sorgen die vielen Menschen natürlich auch für ziemlich überfüllte Straßen.
Das heißt für euch vielleicht nur, dass ihr nicht immer so schnell von A nach B kommt, wie ihr gerne würdet. Für die Insel selbst heißt es aber viel mehr, denn wenn jeder da mit seinem Moped rumdüst, bringt das natürlich auch eine Menge Abgase mit sich und das ist, wie wir alle wissen, nicht so gut für die Umwelt. Was wir euch insgesamt mit auf den Weg geben wollen, Bali mag auf den ersten Blick wie ein Paradies für digitale Nomaden wirken und vielleicht ist es das mit den vielen Stränden, dem angenehmen Klima und den wachsenden Angeboten für digitale Nomaden für viele von euch auch.
Worüber ihr euch jetzt allerdings im Klaren sein solltet, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, als digitale Nomaden nach Bali zu gehen, ist, dass eure Entscheidung ja nicht einfach nur euch persönlich betrifft, sondern auch Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft und Infrastruktur hat. Natürlich profitiert auf der einen Seite die Infrastruktur auf Bali durch den Ausbau der Internetverbindung und auch durch die Entstehung von Coworking Spaces. Da Bali ja als Reiseziel für digitale Nomaden immer beliebter wird, steigt aber natürlich auch die Nachfrage nach Unterkünften, Nahrungsmitteln und Dienstleistungen und das hat dann natürlich Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft.
Klar, lokale Geschäfte und Restaurants profitieren davon, dass digitale Nomaden da sind, weil sie dadurch mehr Umsatz machen können. Aber gleichzeitig steigen die Lebenshaltungskosten und die einheimische Kultur gerät teilweise in den Hintergrund, weil alles mehr auf die Bedürfnisse der Touristen zugeschnitten wird. Das hat einen Einfluss auf das Leben der Einheimischen und der ist nicht immer positiv.
Bali kann für euch also einen attraktiven Lebens- und Arbeitsstil bieten, aber seid dabei einfach fair den Einheimischen gegenüber. Seid euch der Konsequenzen bewusst und verhaltet euch dementsprechend, um euer Leben vor Ort nicht auf Kosten der Einheimischen und ihrer Lebensumstände zu führen.
So, jetzt kommen wir auch schon langsam zum Ende von diesem Podcast. Vielleicht konnten wir euch einen ersten Überblick über digitale Nomaden geben und hoffen natürlich, dass euch diese Podcast-Folge gefallen hat. Lasst uns doch ein Follow da und vielleicht auch noch eine nette Bewertung. Tschüssi und wir sehen uns dann auf Bali.
Ich freue mich. Tschüss.
Tschüss.